Selten hat ein ehemaliger Spitzenbeamter so deutlich gesprochen. Was Hans-Georg Maaßen bei einer Veranstaltung der Graswurzelbewegung Rosenheim steht auf gesagt hat, sprengt den üblichen politischen Rahmen und dürfte für ordentlich Wirbel sorgen. Gefährlichste Partei Deutschlands, Brandmauer einreißen, Politik rückgängig machen, das sind keine Nebensätze, das sind Kampfansagen. Ich habe Dr. Maaßen unmittelbar nach seinem Vortrag zum Gespräch getroffen und eines kann ich Ihnen versprechen. So offen, so direkt und so unverblümt haben Sie Maaßen selten erlebt. Ein Interview, das polarisiert und genau deshalb sollten Sie es sehen. Wir steigen sofort in das sehr interessante Gespräch ein, doch zuvor möchte ich Sie noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ich nach dem Interview mit Dr. Maaßen ein Gespräch mit jemandem initiiert habe, der überzeugt davon ist, das zu realisieren, was sich nicht nur der ehemalige Chef des Geheimdienstes wünscht, sondern auch Millionen andere Menschen in ganz Deutschland, die aktuelle Regierung zum Rücktritt zu bringen. Also bleiben Sie unbedingt bis zum Schluss dabei. Es wird wirklich spannend. Doch starten tun wir mit dem Gespräch mit Hans-Georg Maaßen. Zunächst einmal herzlich willkommen in unserem wunderschönen Bad Aibling. Sie haben hier gestern in der Nähe einen Vortrag gehalten und ich darf sagen, Sie haben mich gleich zu Beginn beeindruckt und abgeholt, weil Sie gestern lockerer waren, als ich Sie sonst wahrgenommen habe. Insbesondere sind Sie gleich mit viel Humor in Ihren Vortrag gestartet und haben sofort das Publikum auf Ihre Seite geholt. Und ich habe mir die Frage gestellt, war das jetzt ein rhetorisches Stilmittel, was Dr. Maaßen eingesetzt hat, oder spiegelte das auch ein Stück weit Ihr Stimmungsbild wider?
Es ist bei mir so, dass ich habe viele Jahre an der Uni unterrichtet, Jura unterrichtet. Und ich hatte an der Uni eigentlich nie wirklich Zeit gehabt, weil ich Hauptberuf Ministerialbeamter war, mich auf Vorlesungen vorzubereiten. Es gab bei mir nie eine Vorlesung, sondern immer einen mündlichen Vortrag, wo ich aufgrund eines roten Fadens, den ich heute dann auch vorgetragen habe. Und da merkte ich, was wichtig ist, die Interaktion mit den Menschen. Ja, über Augenkontakt, wie die Menschen auf mich reagieren in der Situation. Danach habe ich dann immer meine Rede dann auch selbst entwickelt. Und das war gestern genauso. Ich war eigentlich ganz guter Stimmung gewesen an dem Tag. Ich bin eigentlich fast immer guter Stimmung, wenn ich mit Menschen rede und den Eindruck habe, ich kann sie auch für eine Position überzeugen und gewinnen. Und ich bin gestern in die Veranstaltung gegangen und dann habe ich einfach ganz spontan gesagt, ich bin froh, wieder in Deutschland zu sein, wenn ich aus Berlin komme. Und es war eine sehr gute Stimmung gewesen. Ich glaube, die meisten Zuhörer, die waren auch aufmerksam gewesen und haben auch viele oder fast alle meine Position geteilt.
Sie zeigten sich recht angriffslustig und sagten, wir müssen die Politik von Merkel, von Scholz, von Merz rückgängig machen. Wie wollen Sie das bewerkstelligen, beziehungsweise was empfehlen Sie den Bürgern, um das zu verwirklichen?
Und ich sehe mich als jemand, der seit Jahren auf der freien Seite der sogenannten Brandmauer ist, die von den Linken und von Friedrich Merz errichtet wurde und die aus meiner Sicht jeden Tag immer größer wird. Merz baut ständig seine Grenzbefestigungsanlagen gegen die Menschen aus, die im Grunde genommen das sagen, was sie denken und die wollen, dass Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Und auf der freien Seite der Brandmauer sind sehr, sehr viele. Es ist nicht nur die AfD. Die AfD ist der, ich sage mal, politische Teil dieser oder der parlamentarische Teil dieser Bewegung. Aber es sind auch viele Gruppierungen, wie gestern Rosenheim steht auf, wo auch deutlich gemacht wurde, da sind auch Unterstützer von SPD und von CDU-Mitglied bei Rosenheim steht auf oder CSU, die jedenfalls mit der Politik ihrer Partei nicht mehr einverstanden sind. Ich stelle mir jedenfalls vor, dass die Brandmauer einstürzen wird. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das nicht lange geht. Wir hatten schon mal eine Mauer in Deutschland gehabt, die hat Ost und West voneinander getrennt. Wir haben jetzt die Brandmauer, die teilt zwar nicht Ost und West, die teilt Familien, die teilt Freundschaften, die teilt, die trennt die Menschen innerhalb von Gemeinschaften. Und das wird vorsätzlich betrieben, weil die politische Linke unter keinen Umständen will, dass sie die Hegemonie und die Dominanz im politischen medialen Raum verliert. Wir werden die Brandmauer zum Einsturz bringen, weil immer mehr Menschen einsehen, dass das unsinnig ist, dass das uns schadet. In einer Krise, in der wir sind, eine Krise im ökonomischen, im gesellschaftlichen Bereich, im moralischen Bereich, brauchen wir ein Zusammenwachsen. Wir müssen alle an einem Strick ziehen und nicht in zwei Richtungen, sondern in eine Richtung. Und deswegen bin ich überzeugt, wird die Brandmauer zusammenbrechen. Herr Merz wird abtreten mit seinen Getreuen. Und dann werden wir einen Neuanfang machen und dann werden wir rückgängig machen. Diesen Ausdruck, den Merkel mal im Zusammenhang mit einer Wahl gemacht hat, aus meiner Sicht eine verfassungswidrige Aussage von Frau Merkel. Diesen Ausdruck habe ich gestern übernommen, weil ich der festen Überzeugung bin, die vielen, vielen Fehlentscheidungen von Merkel, von Scholz, auch von Merz müssen rückgängig gemacht werden. Wir können es machen. Zunächst einmal müssen wir die richtigen Leute im Kanzleramt, im Innenministerium, in anderen Ministerien haben. Und das Rückabwickeln ist nicht so schwer, wie manche sich das vorstellen oder wie manche Politiker uns das vormachen wollen. Man muss nur das Bundesgesetzblatt sich anschauen, was in den letzten Jahren dafür Gesetze reingenommen worden sind. Die werden dann schlicht aufgehoben. Ja, aufheben ist einfach, ist schön. Und dann werden wir mit nach den aufgehobenen Gesetzen schauen, wie wir dann unser Land wieder nach vorne bringen können.
Sie haben gestern Abend auch die CDU-CSU als die gefährlichste Partei in Deutschland erklärt. Mal ganz abgesehen davon, dass Sie sich damit mit dieser Aussage keine neuen Freunde beim Verfassungsschutz gemacht haben. Wie dürfen wir diese Aussage interpretieren?
Schauen Sie, die Grünen und die Roten sind aus meiner Sicht ehrlicher als CDU und CSU. Die sagen ganz klar, was sie wollen. Mhm. Ja? Manchmal sagen sie es nicht so klar, dann stellen sie sich dumm und tun so, als ob sie nicht wüssten, was eine Insolvenz ist. Aber jeder weiß, woran er ist. Wer grün wählt, wird grün bekommen. Ja, wer rot wählt, wird rot-grün bekommen. Jeder weiß es. Bei CDU und CSU ist es anders. CDU macht vor der Wahl vor, es sei eine konservative Partei. Wir würden eine neue Migrationspolitik machen, steuern und begrenzen. Wir würden etwas für den Mittelstand tun, sagen sie. Wir würden den Mittelstand stärken. Wir würden NGOs austrocknen, indem diese ganzen linken Vorfeldorganisationen keine staatlichen Mittel mehr bekommen. Nach der Wahl ist alles anders. Nach der Wahl wird ein links-grüner Kurs gemacht. Von daher halte ich die CDU deshalb für die gefährlichste Partei, weil sie den Bürgern vor Wahlen regelmäßig die Unwahrheit über die eigentlichen Motive und über die eigentlichen Ziele sagt. Die Bürger werden getäuscht. Die CDU ist keine konservative Partei. Sie ist allenfalls eine scheinkonservative Partei, deren Ziel es ist, letztendlich an der Macht zu bleiben und mit linken Parteien eine Politik zu machen, die links und grün ist. Das einzig Schwarze ist dann der Dienstwagen des Kanzlers und seiner Minister.
Mal Hand aufs Herz. Haben Sie gedacht, nach dem Wahlsieg von Friedrich Merz, dass er es schafft, die zuvor schon desaströse Politik von Merkel und Scholz nochmal zu toppen?
Ja, ich habe daran gedacht. Ich habe schon vor der Wahl gesagt, als ich noch Chef der Werteunion war, wer Merz wählt, wer CDU wählt, wird eine grüne Politik bekommen und es wird dann weiter so geben. Was mir nicht klar war, war seine rigorose Loyalität und Treue zu Zelensky, dass eine derartige Ukraine-Politik betrieben wird, habe ich mir so nicht vorstellen können. Ich habe schon gedacht, es wird weitergehen im Sinne von Baerbock, aber ich habe nicht gedacht, dass er noch einige Kohlen mehr ins Feuer legen wird. Diese Kriegstreiberei, die Kriegshetze hätte ich mir auch nicht vorgestellt, aber es war mir klar gewesen, es wird dann weiter so geben. Die Bürger merken es inzwischen. Sie lernen, wer CDU wählt, wird eben Niedergang in Rot und Grün bekommen.
Sie haben diesen Niedergang gestern auch angesprochen. Und Sie haben gesagt, dieser wirtschaftliche Niedergang wird noch fortgehen. dauern. Mit was rechnen Sie noch konkret und wann können wir mit einem Wendepunkt rechnen?
Schauen Sie, was wir jetzt erleben, ist erst, ich würde fast sagen, der Anfang einer Entwicklung, die man kaum mehr stoppen kann. Es fing schon viel, viel früher an. Es war schleichend gewesen, indem sich Deutschland in Teilen verabschiedet hatte von der technologischen Entwicklung, indem hochqualifizierte Ingenieure und Wissenschaftler Deutschland verlassen hatten, ins Ausland gingen, weil die Möglichkeiten da besser waren. Deutschland hat dann gesetzt auf die Technologie des, ich sage mal, 19. und 20. Jahrhunderts. Wir waren stark im Automobilbau, Maschinenbau, chemische und pharmazeutische Industrie. Aber all die modernen, die wirklich auch hochprofitablen Bereiche, ob das im Bereich IT ist, ob das Bereich jetzt künstliche Intelligenz ist, Biotechnologie, haben wir eigentlich den Anschluss verpasst. Das war schon ein Fehler. Das war der erste Schritt zur Deindustrialisierung gewesen, weil eigentlich jeder sich sagen konnte, die Automobile des 20. Jahrhunderts, die werden Ende des 21. Jahrhunderts nicht mehr profitabel sein. Die Zeit wird drüber hinweggehen und wir haben es einfach verschlafen aus politischen Gründen. Was wir jetzt erleben, ist eine neue, weitere Stufe dieses Niedergangs, weil eben die klassische Industrie, die eben dazu führte, dass wir Wohlstand haben oder hatten, dass diese klassische Industrie zerstört wird, bewusst durch eine Art Planwirtschaft, die man nicht so nennt. Man nennt es Green Deal. Es ist eine Kommandowirtschaft aus Brüssel und Berlin, die die Unternehmen zu irrsinnigsten Entscheidungen zwingt und auch dazu zwingt, dass wir Energiepreise haben, die nahezu einmalig auf der Welt sind, die uns letztendlich nicht mehr konkurrenzfähig machen. Wir haben eine Politik, die im Grunde genommen die einzigen Schätze, die wir als Industrienation hatten, zerstört, nämlich die Bildung. Deutschland hatte nie wirklich viele Bodenschätze. Wir haben heute kaum Bodenschätze. Wir haben keine billigen Arbeitskräfte. Was wir immer hatten, das waren gut erzogene, gut gebildete, gut ausgebildete Menschen in Deutschland, Männer und Frauen, Ingenieure, Handwerker, Facharbeiter, Wissenschaftler. Die haben unser Land vorangebracht und wir waren deshalb auch wohlhabend gewesen, weil diese Leute nicht nur einen klugen Kopf hatten, sondern auch fleißig waren. Und das ist in den letzten Jahren systematisch zerstört worden. Das ist meine persönliche Auffassung. Bildung ist den jungen Menschen vorenthalten worden. Die Chancen, sich weiterzuentwickeln in Deutschland, sind reduziert worden. Viele gute Leute, kluge Leute gehen lieber ins Ausland, weil sie den Eindruck haben, an deutschen Universitäten kann man nicht mehr Spitzenklassik werden. Und das muss letztendlich auch geändert werden. Nur weil eben die Weichenstellungen schon so negativ sind, wird dies noch längere Zeit, denke ich, so weitergehen. Ich sehe nicht, dass Herr Merz und Ministerin Reiche in der Lage sind und willens sind, das zu stoppen. Ich kenne hier in der Bundesregierung keinen, ich sage mal, Speichengreifer, der den Mut hat, die Hand in ein sich drehendes Rad reinzustecken. Es wird leider noch so weitergehen. Immer mehr Unternehmen verlassen das Land. Immer mehr Unternehmen melden Insolvenz an. Und ich glaube, vom Tempo nimmt das noch eher zu. Und auf Ihre Frage jetzt, wie man das jetzt umkehren kann. Ich glaube, dass bei all diesem Negativen, was ich gerade geschildert habe, also die wirtschaftliche Entwicklung, auch die finanzielle Entwicklung unseres Landes, das Positive ist, dass immer mehr Menschen wach werden, immer mehr Menschen begreifen, was wir hier im Land durch diese Politiker angerichtet haben und immer mehr Menschen bereit sind zu sagen, wir brauchen hier einen Neustart. Und zwar einen Neustart, der nicht so aussieht, wie manche in CDU, CSU und auch FDP sich das vorstellen. Wir machen hier mal eine kleine Änderung und ändern was an der Krankenversicherung, ändern ein bisschen bei der Gesundheitsversicherung. Nein, ich glaube, wir müssen wirklich Deutschland vom Kopf auf die Füße stellen. Ich will nicht sagen, dass wir hier ein Millet brauchen mit der Kettensäge. So weit sind wir Gott sei Dank noch nicht, dass wir so etwas brauchen. Aber wir brauchen zumindest ein grundlegendes Aufräumen in Deutschland. Und ich glaube, wir werden es hinbekommen. Wir haben Substanz, wir haben viele Leute, die wissen, wie es geht, wie es richtig geht. Wenn ich an die vielen Mittelständler denke, die vielen Handwerker und die vielen gut ausgebildeten Leute, die wir immer noch haben, Die wissen, wie es geht. Wir müssen sie nur mobilisieren und die Bereitschaft wecken, auch mal die Ärmel hochzukrempeln und auch mal was für die Allgemeinheit zu tun.
Mhm. Sie mobilisieren und verhindern, dass sie das Land verlassen, sondern dass sie sich diesem Kampf für unsere Freiheit stellen. Freiheit ist ein gutes Stichwort. Sie haben die Meinungsfreiheit gestern auch thematisiert. In diesem Zusammenhang sprachen Sie auch von einem Frontalangriff auf die Demokratie. Und dann haben Sie von einem langen Marsch der Linken gesprochen, über viele Jahre hinweg, um die Medien einzunehmen, die Kirchen einzunehmen, die Gewerkschaften einzunehmen. Ein perfider Plan, der aber, das darf man glaube ich so sagen, nahezu perfekt funktioniert hat.
Ja, das ist in der Tat aus meiner Sicht richtig. Zu dem ersten Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, die Meinungsfreiheit ist nicht nur ein Menschenrecht oder ein Grundrecht, das ist die Meinungsfreiheit auch. Die Meinungsfreiheit ist in erster Linie in der Hinsicht ein Abwehrrecht, dass der Bürger geschützt wird vor einem übergriffigen Staat. Aber die Meinungsfreiheit ist im Unterschied zu anderen Grund- und Menschenrechten, wie das Menschenrecht auf Religionsausübung, Versammlung, wie das Menschenrecht auf Wissenschaftsfreiheit, ist es insoweit schon ein grundlegender Unterschied, weil ohne Meinungsfreiheit funktioniert keine freiheitliche Demokratie. Wenn man nicht mehr die Meinung frei äußern kann, braucht man auch keine alternative Partei mehr gründen, weil dann eine neue Partei kann nur noch das sagen, was eben der Mainstream will. Also Meinungsfreiheit und freiheitliche Demokratie gehen Hand in Hand und Meinungsfreiheit ist letztendlich die tragende Säule der freiheitlichen Demokratie. Wenn hier aber die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, wird damit die Axt angelegt an die freiheitliche Demokratie. Sie sprachen dann den langen Marsch durch die Institutionen an der politischen Linken. Dieser Ausdruck langer Marsch durch die Institutionen war seit den 70er Jahren auch im Bürgertum bekannt gewesen. Mhm. Professor Schelsky, ein bekannter deutscher, westdeutscher Soziologe, hatte das zu Beginn der 70er Jahre analysiert, was die politische Linke vorhat. Politische Linke hatte gelernt, dass so etwas wie die Oktoberrevolution in der Sowjetunion in westlichen Industriestaaten nicht möglich ist. Es gab da zwar noch Abweichler, die wir alle kennen, nämlich sowas wie Rote Armee-Fraktion, Rote Brigaden und so weiter, die immer noch davon träumten, dass es eine Stadtguerilla gibt und einen revolutionären Straßenkampf. Aber die Klügeren unter den extremen Linken, die sagt, wir machen den langen Marsch durch die Institutionen. Eine Kulturrevolution wird zwar lange dauern, aber es wird friedlich verlaufen, im Wesentlichen friedlich verlaufen. Und das Bürgertum wird es gar nicht mitbekommen, weil das Bürgertum schläft. Und so ist es leider auch gewesen. Das Bürgertum hat es einfach verschlafen. Man hat sich gewundert, dass im Laufe der Jahrzehnte sich die Politik verändert hat, dass es Menschen gibt, die sich als eine politische Elite gerieren und meinen, anderen sagen zu können, wie sie zu reden haben, wie sie zu leben haben und das dann auch noch verkünden als freiheitliche Demokratie. Das habe ich gestern damit zum Ausdruck gebracht, habe darauf hingewiesen, dass aus meiner Sicht dieser lange Marsch durch die Institution der politischen Linken weitgehend abgeschlossen ist, wir jetzt die Ergebnisse sehen, aber wir sie nicht hinnehmen müssen und wir ein Recht darauf haben, in einer freien Demokratie zu leben, wo wir entscheiden und nicht wo selbstberufene, linke Intellektuelle in Redaktionen oder in Universitäten uns das Leben bestimmen möchten.
Im Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit haben Sie gesagt, wir müssen uns dagegen auflehnen. Und Sie haben zudem eine Berliner Erklärung angesprochen. Was hat es mit dieser auf sich?
Es haben sich einige Bürger, auch Prominente, zusammengefunden und eine Berliner Erklärung unterzeichnet. Ich gehöre auch zu diesen Erstunterzeichnern. Man findet die Berliner Erklärung auch im Netz. Diese Erklärung setzt sich für die Meinungsfreiheit ein und bekundet ihre große Sorge, dass die Entwicklungen, die wir in der Politik jetzt haben, auch teilweise auch schon in der Strafrechtsprechung gegenüber Menschen, die ihre Meinung sagen, eine erhebliche Gefahr jedenfalls für unsere Meinungsfreiheit ist, eine erhebliche Gefahr ist für unsere freiheitliche Demokratie, ist ein Appell, dies rückgängig zu machen. Dies betrifft sowas wie Digital Service Act, der schon gilt, der von Brüssel beschlossen worden ist und erheblichen Einfluss hat hier auf die freien Äußerungen im Netz, betrifft aber auch Fragen wie, brauchen wir zum Kinder- und Jugendschutz eine Klarnamenpflicht im Netz? Da bin ich auch der festen Überzeugung, das ist ein Vorwand, um letztendlich die Menschen dazu zu bringen, im Netz nicht mehr ihre Meinung frei zu äußern.
Sie haben gestern in diesem Zusammenhang auch über Jacques Beau gesprochen, der von Brüssel sanktioniert wurde, ohne jegliches Gericht, ohne im Grunde genommen auch gültiges Recht. Besteht für Sie die Gefahr, dass Ihnen etwas Ähnliches droht?
Ich bin, muss ich sagen, überhaupt sehr, sehr angefasst oder berührt, dass ich als Jurist, der in den 80er Jahren studierte und die freiheitliche Demokratie, wie sie mir damals von Professoren gelehrt wurde, auch als Ziel, als berufliches Ziel angesehen habe, jetzt erleben muss, wie die freiheitliche Demokratie erodiert, schrittweise zunächst und jetzt immer stärker, wo ich wahrnehme, dass Menschen, die nichts anderes tun, als ihr Grund- und Menschenrecht auf Meinungsfreiheit auszuüben, plötzlich morgens um 6 Uhr eine Hausdurchsuchung haben, nur weil sie im Internet einen Post, einen Tweet retweetet haben. Ich erinnere da an den Fall Schwarzkopf in Sachen Habeck. Und das ist kein Einzelfall. Ich erinnere auch an den Journalisten vom Deutschlandkurier, David Bendels, der angeklagt wurde, weil er ein Bild von Frau Faeser mit dem Titel Ich hasse die Meinungsfreiheit veröffentlichte. Das sind wirklich keine Einzelfälle. Das ist aus meiner Sicht eine aus dem Ruder gelaufene Politik, auch aus dem Ruder, in Teilen aus dem Ruder gelaufene Justiz. Es gibt immerhin, muss ich sagen, auch Entscheidungen, die einen positiv stimmen von Gerichten, wie im Fall David Bendels, dass es aufgehoben wurde oder dass das Verfahren eingestellt wurde. Aber es zeigt letztendlich, wir leben hier in einer Situation heutzutage, die nicht mehr vergleichbar ist mit der in den 80er Jahren. Und was morgen passiert, ob morgen vielleicht Staatsanwälte und Polizisten bei mir eine Hausdurchsuchung machen, aus was für fadenscheinigen Gründen, weiß ich auch nicht. Aber wir müssen uns, denke ich, alle Sorgen machen, dass diese Entwicklung sehr, sehr negativ ist für unser Land und wir müssen sie stoppen und wieder rückgängig machen.
Sie haben vorhin mal die Werteunion angesprochen und da beschäftigt mich persönlich seit vielen Monaten eine Frage. Ich habe damals die Entwicklung der Werteunion selbst sehr stark verfolgt, fand mich in den Werten dieser Werteunion auch wieder. Dann gab es diese erste, ich nenne sie jetzt gerne mal verhängnisvolle Pressekonferenz, in der Sie die CDU als einen Premium-Partner erwähnt haben. Rückblickend, würden Sie diese Aussage so nochmals wiederholen oder betrachten Sie diese sogar im Rückblick als einen Fehler?
Also die Aussage war sicherlich falsch gewesen oder ein Fehler gewesen. Es war auch nicht gesagt, die CDU ist unser Premium-Partner, sondern wäre unser Premium-Partner, wenn.
Ja, ja.
Das ist dann gerne weggelassen.
Ja, ja.
Ja, also Sie müssen sehen vor dem Hintergrund, dass wir uns gerade von der CDU abgespalten haben, ja, und sehr viele CDU-Mitglieder zu uns auch rüberkommen wollten, war diese Aussage gerade in diese Richtung gerichtet worden. Wir wollten im Grunde genommen eine CDU, CSU, die letztendlich die Position einer CDU, CSU von Helmut Kohl vertritt und nicht von Angela Merkel. Und da habe ich gesagt, also die CDU wäre unser Premium-Partner, wenn sie wieder zurückkehren würde zu den klassischen Positionen von Helmut Kohl. Das ist leider verkürzt aufgegriffen worden, gegen uns gewendet worden. Es war sehr, sehr schwer, dagegen zu argumentieren. Gerade weil eben auch im rechten Bereich viele Leute sehr gehässig dann auf die Werteunion geschaut haben und aus meiner Sicht unverständlich auch nicht begriffen haben, dass auch, ich sage mal, für die AfD eine Werteunion, wenn sie ins Parlament gekommen wäre, auch eine Verstärkung hätte sein können.
Wenn Sie das auch so direkt zum Ausdruck gebracht hätten, hätte sich dann irgendetwas geändert, wenn Sie ein Stück weit sich geöffnet hätten für eine Zusammenarbeit mit der AfD, wäre dann der heutige Bundeskanzler, es ist natürlich alles hypothetisch, was ich jetzt gerade sage, wir haben ja auch keine Glaskugeln, aber dennoch, ich würde heute den Bundestag in einer anderen Zusammensetzung sehen. Ich glaube, dass die Werteunion, wenn sie sich zu einer Kooperation mit der AfD im Vorhinein geäußert hätte, tatsächlich in den Bundestag gekommen wäre.
Ja, wir haben uns dazu ja auch geäußert und ich habe immer wieder gesagt, dass wir auch bereit sind zu einer Kooperation mit der AfD. Habe ich immer wieder getan, auch wenn das in den Medien, vor allem in den sozialen Medien, teilweise auch unterschlagen wurde. Lieber hat man dann eben diese eine Aussage getroffen, aber Aussage wiederholt. Aber um Ihre Spekulation aufzugreifen, nein, auch diese Aussage von damals hat nicht dazu geführt, dass die Werteunion so schlecht abgeschnitten hat bei den Wahlen danach. Es waren andere Umstände gewesen. Wir starteten als Werteunion vor dem Hintergrund, dass wir im Rahmen einer Meinungsumfrage dann erfahren hatten, dass es ein Potenzial von rund 15% der Wähler gäbe zwischen CDU, CSU und AfD, die nicht bereit wären, AfD zu wählen, aus welchen Gründen auch immer. Und die im Grunde meine klassische CDU wollte. Das war unsere Zielgruppe gewesen. Und auf diese Zielgruppe haben wir auch geschaut. Deswegen auch, wie gesagt, diese Aussage wäre Premium-Partner, wenn. Mhm. Weil wir an diese Leute heran wollten. Wir wollten nicht an, ich sag mal, an die Rechten heran, die AfD wählten, sondern wir wollten im Grunde genommen die bürgerliche Zielgruppe, die weiter CDU wählt, erschließen. Dass uns das nicht gelungen ist, lag im Wesentlichen daran, dass dieser Korridor von 15% im Grunde genommen eine Fehleinschätzung war. Vielleicht war sie damals zu diesem Zeitpunkt 2023 richtig. Heute ist sie, glaube ich, nicht mehr richtig. Im Osten sogar noch weniger als im Westen, weil die Menschen, die mit der Politik von Merz und der CDU nicht mehr einverstanden sind, im Zweifel direkt zur AfD gehen und nicht den Weg zu einer Werteunion oder zu einer Partei dazwischen. Uns fehlten damals aber auch die notwendigen Rahmenbedingungen für einen Erfolg. Das muss ich auch sagen. Mir war von Anfang an klar gewesen, dass ein derartiges Unterfangen, eine neue Partei zu gründen, ausgesprochen schwierig ist, ausgesprochen ambitioniert ist, aber Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen, um das zu erreichen. Das Erste, dass wir öffentliche Wahrnehmung haben, mit Blick auf unsere Zielgruppen, die wir erreichen wollten. Öffentliche Wahrnehmung heißt, die Zielgruppe, klassische CDU- und CSU-Wähler, vor allem Personen über 50 Jahre, müssen von uns wissen, dass wir da sind, was wir für Positionen vertreten. Wir haben diese Personen nicht erreichen können. Viele wussten gar nicht, dass wir existieren und schon gar nicht davon überzeugen können, dass wir eine Alternative zur CDU und CSU sind. Uns fehlte die Kriegskasse, um Wahlen zu gewinnen. Wenn man schon keinen politischen, keinen medialen Rückenwind hat, muss man sich den Rückenwind durch Werbung kaufen. Wenn man das Geld nicht hat, kann man auch diese Werbung nicht kaufen, bleibt man weiter unbekannt. Und es fehlten zuletzt uns auch renommierte, vorzeigbare Persönlichkeiten in der Partei, auch die aus der CDU gekommen waren. Wir wollten Leute aus der CDU gewinnen, auch um mit Blick eben auf die Wählerklientel, die wir erreichen wollten, nämlich CDU- und CSU-Wähler, wollten wir zeigen, wir sind eigentlich das Original und die anderen sind die linke Fälschung. Und das war auch dadurch erschwert worden, dass der Verfassungsschutz nahezu ja in zeitlichem Zusammenhang mit meiner Parteigründung dann verkünden ließ, so mein Eindruck, weil es aus dem Verfassungsschutz rausgesickert war, dass ich Beobachtungsobjekt im Phänomenbereich Rechtsextremismus bin.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und beschäftigen uns mit einem Satz, mit dem Sie gestern Abend die Zuschauer begeistert haben. Und Sie haben ihn vorhin tatsächlich auch schon mal erwähnt. Sie sagten wortwörtlich, wir werden die Brandmauer einreißen. Wer ist dieses Wir und wie genau soll das in die Tat umgesetzt werden?
Also wir, das sind, denke ich, die Menschen auf der freien Seite der Brandmauer, die eine Politikwende in Deutschland wollen und auch schon sich exponiert haben, so wie ich es gemacht mache, wie viele andere auch, bei Rosenheim steht auf oder auch in der AfD und in anderen Organisationen, die klar gesagt haben, wir wollen eine Politikwende, die auf der anderen Seite von CDU und CSU und von den linken Parteien ausgegrenzt werden. Das sind die einen. Und die anderen, die kommen im Grunde genommen von der linken Seite der Brandmauer, aus dem Mainstream, und die auch erkennen, dass es so einfach nicht mehr weitergehen kann. Wie zum Beispiel Joe Käser, den ich gestern auch erwähnt hatte in meiner Rede und wo ich sehr erstaunt war, dass ich vor ein paar Tagen ein Zitat oder einen Redeausschnitt von ihm gesehen hatte. Joe Käser war früher Chef von Siemens gewesen und zählte wirklich nicht zu den Dissidenten oder zu den Ausgegrenzten auf der freien Seite der Brandmauer, der aber vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung, also des Niedergangs Deutschlands, sagte, die Brandmauer wird, ja, was sagt er, wird in Flammen aufgehen. Und es ist nicht nur Joe Käser, es sind inzwischen immer mehr Menschen, ich sage mal, innerhalb der Brandmauer, im Mainstream, die sagen, das kann so nicht mehr weitergehen, wir müssen miteinander reden. Ich reise jetzt durch Deutschland, ich war, wie Sie sagten, gestern in Tuttenhausen, davor war ich in Straubing, heute Abend bin ich im Norden von München, nächste Woche bin ich in Düsseldorf und in Recklinghausen, um Werbung dafür zu machen, dass die Bürger, ich sage mal, Mauerspechte werden, wie 89 an der Mauer klopfen, Löcher reinschlagen. Ich habe mit Gerhard Papke, FDP, früherer Landtagsvizepräsident von Nordrhein-Westfalen, die Initiative gegründet, Wende für Deutschland, mit dem Ziel, diese Brandmauer zum Einsturz zu bringen. Von beiden Seiten, ja, von außen wie von innen. Sie muss einstürzen, die Menschen müssen wieder miteinander reden. Man muss sich nicht lieben, man muss sich nicht umarmen, man muss keine Koalition bilden, aber wir müssen hier die Probleme gemeinsam benennen und die Probleme gemeinsam lösen. Wie ich vorhin sagte, wir müssen an einem Strick in die gleiche Richtung ziehen. Und dass die Linken das nicht wollen, das ist mir klar, weil die Linken ihre ideologischen Projekte gegen die Mehrheit durchziehen wollen. Und die Mehrheit muss einfach begreifen, wir sind die Mehrheit. Und wir werden in Zukunft bestimmen, wie die Zukunft unseres Landes ist. Und wir werden vieles, vieles rückgängig machen müssen.
In Bezug auf die Brandmauer können Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern eine besondere Rolle spielen. Dort wird es in diesem Jahr noch Landtagswahlen geben. Es geht los am 6. September mit dem Spitzenkandidaten der AfD, Ulrich Siegmund. Was erwarten Sie sich persönlich von diesen beiden Landtagswahlen? Sind die auch richtungsweisend für ganz Deutschland? Und noch eine weitere Frage. Was halten Sie persönlich von diesem charismatischen Typen namens Ulrich Siegmund?
Ich glaube, dass diese beiden Wahlen in der Tat richtungsweisend werden könnten. Bereits Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben gezeigt, dass der Unmut der Wähler gegenüber dem Weiter-so sehr stark ist. Viele haben es nicht für möglich gehalten, dass in Westdeutschland die AfD so zulegen würde. Und die klassischen Parteien, insbesondere SPD und CDU, jedenfalls so zurückfallen könnten. Im Osten ist die Situation noch ein Stück weit anders. Mein Eindruck ist, im Osten haben die Menschen nicht nur Demokratieerfahrung durch 1989 und 90, wo sie mit ihren eigenen Füßen auf der Straße sich die Freiheit auch erlaufen, erkämpft hatten und Mut gezeigt hatten, sondern sie haben auch Diktaturerfahrung. Das heißt, sie wissen, was es bedeutet, sich von anderen vorschreiben zu lassen, was sie zu tun haben. Und diese Menschen sind, glaube ich, furchtloser. In Dresden oder in Schwerin oder auch in Magdeburg, wo wir jetzt die Landtagswahlen haben. Ich glaube schon, dass sie in etablierten Parteien die rote Karte zeigen werden, allen voran CDU und SPD. Ich kann mir vorstellen, dass die SPD in Sachsen-Anhalt in Richtung 5% gehen wird. Wir brauchen diese Partei in Deutschland nicht mehr. Es wäre kein Schaden, wenn diese Partei von der Parteienlandkarte verschwinden würde, wie die Grünen auch. Es kann sein, dass es jedenfalls zu einer Sensation in Sachsen-Anhalt kommen wird, dass wir dort eine AfD-Regierung haben. Ich glaube nicht daran, dass es zu einer Koalition zwischen AfD und CDU kommen wird. Die CDU ist in der Hinsicht verloren. Sie will es nicht. Das politische Establishment will es nicht. Aber es ist denkbar, dass die AfD es aus eigener Kraft schafft. Ich habe Herrn Siegmund zweimal getroffen, habe ihn kennengelernt. Ich habe persönlich aus dem Gespräch dann einen sehr guten Eindruck von ihm gewonnen. Er ist nicht nur, ich sage mal, wirkt nicht nur sympathisch, aufgeweckt, sondern er wirkt auch wie jemand mit einem klaren Kompass, wirkt auf mich nicht radikal oder extrem, sondern jemand, der besonnen eine Politik für Sachsen-Anhalt machen will, die nicht, ich sage mal, irgendwelchen Aktionären, Shareholdern, Stakeholdern dient, sondern letztendlich dem Interesse der Bevölkerung.
Abschließend für dieses kurze Interview noch eine persönliche Frage an Sie. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie reisen noch ein bisschen durch Deutschland, um die Bevölkerung aufzuklären. Da haben Sie gestern im Übrigen auch sehr schön gesagt, im Osten geht ja bekanntlich die Sonne auf, da wachen die Menschen folgedessen auch früher auf. Sie tragen jetzt dazu bei, dass auch im Westen immer mehr Menschen aufwachen. Aber was bringt Ihre Zukunft noch? Gibt es da noch irgendwelche Ziele, die Sie verfolgen, möglicherweise auch in der Politik? Oder haben Sie dieses Kapitel zur Gänze abgehakt?
Also in der Tat, ich bin der Auffassung, im Osten geht die Sonne auf, auch in der Politik. Und ich bin jetzt nächste Woche in Düsseldorf und Recklinghausen und will auch dazu beitragen, dass da etwas mehr Licht in die Städte kommt, die Menschen aufwachen. Was meine politische Zukunft angeht, muss ich sagen, ich habe schon eine Karriere hinter mir. Ich war Spitzenbeamter in diesem Land gewesen, war Chef eines Geheimdienstes, muss sagen, ich bin dankbar, dass ich das wurde. Das ist einem nicht so in die Wiege gelegt, dass man Geheimdienstchef wird, Spitzenbeamter im Ministerium. Von daher kann ich sagen, ich bin mit meinem beruflichen Leben eigentlich ganz zufrieden. Jetzt bin ich Rechtsanwalt. Ich will nicht sagen, dass ich keine politischen Ambitionen habe, aber ich möchte sagen, es geht mir nicht insoweit nicht mehr um meine Person, sondern ich will meinen Beitrag leisten. Ich kann es einfach nicht mehr ertragen, zuzusehen, dass dieses Land hier kaputt geht. Wir haben das nicht verdient. Wir haben gute Menschen, die es besser können. Und wenn ich meinen Beitrag dazu leisten kann, das zu tun, dann werde ich es auch tun.
Letzte Frage, auch mit einer Botschaft an unsere Zuschauer. Ich spüre bei Ihnen, dass Sie trotz dieses wirtschaftlichen Niedergangs, der noch fortdauern wird, felsenfest daran glauben, dass wir dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Täuscht mich dieser Eindruck oder brennt da dieses Feuer in Ihnen?
Also ich bin davon fest überzeugt. Das ist so, ich sage mal, wie wenn man auf ein Unternehmen setzt, das zwar im Moment vielleicht ein kleines Start-up ist, das im Moment noch keinen Gewinn einfährt, aber wo man ganz sicher ist, die haben eine hervorragende Geschäftsidee, es gibt einen hervorragenden Markt und dann investiert man rein. Für mich ist es auch ein persönliches Investment in Deutschland, weil ich da über festen Überzeugung bin, wir werden es schaffen. Diejenigen, die jetzt dieses Land regieren, die schaffen es nicht. Wir sehen es, von Tag zu Tag entwickelt sich die Wirtschaft nach unten und sie haben entweder nicht den Willen oder nicht die Fähigkeiten, das zu ändern. Und ich bin der festen Überzeugung, wir können es zu einem großen Teil ändern. Wir dürfen uns auch nicht einreden lassen, das ist alles unumkehrbar. Nein, vieles ist umkehrbar. Wir werden nicht mehr in die 80er Jahre oder 90er Jahre zurückkommen unter Helmut Kohl. Das ist aus meiner Sicht ausgeschlossen. Diese Illusion sollte man auch zur Akte nehmen. Wir werden aber, denke ich mir, in Deutschland aufbauen können, das freiheitlich ist, wo der Staat zurückgebaut wird, wo der Staat letztendlich nur noch das tut, wofür er eigentlich da sein sollte, uns die Sicherheit zu gewährleisten, eine vernünftige Infrastruktur zu gewährleisten, wo Brücken nicht einstürzen und Autobahnen befahrbar sind und Züge wieder pünktlich fahren. Das werden wir, denke ich, hinbekommen. Aber ansonsten muss sich der Staat in Zukunft aus unserem Leben weitgehend heraushalten. Und das kriegen wir hin.
Dann sage ich danke im Namen aller Zuschauer, die Sie begeistern durch Ihre Vorträge, die Sie inspirieren und wachrütteln und die dann am Ende dazu beitragen, dass sich eine Wende einstellt. Und danke für Ihre Zeit hier für dieses sehr aufschlussreiche Interview. Und damit Ihnen alles Gute.
Dankeschön.
Für mich war dieses Gespräch mit Hans-Georg Maaßen ein Interview, das durchaus Fragen aufwirft und möglicherweise auch einige Meinungen ins Wanken bringt. Ob man allen Aussagen zustimmt oder nicht, entscheidend ist, dass sie gehört werden. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild, hinterfragen Sie und geben Sie sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden. Wenn Sie dieses Gespräch bewegt hat, teilen Sie es, denn genau solche Diskussionen braucht dieses Land. Apropos, braucht Deutschland für eine Wende eine Großdemonstration mit über 1 Million Bürger auf den Straßen von Berlin? Darüber sprechen wir gleich mit einem Mann, der überzeugt davon ist, dass er die Regierung zum Rücktritt bewegen kann. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht es sofort los.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Die Welt steht nicht mehr im Gleichgewicht. Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Wenn unsere Erde ins Wanken gerät, braucht es Menschen mit Haltung. Halten wir gemeinsam den Frieden wieder hoch. Die auf 1 Friedensmedaille 2026. Alles für den Frieden. Jetzt im auf 1 Shop bestellen.
Liebe Zuschauer, ich habe gerade von einem Mann gesprochen, der eine Initiative gestartet hat mit dem Ziel, am 8. Juni 1 Million Menschen für eine Großdemonstration nach Berlin zu promoten. Der Mann heißt Marcel Baldauf und der ist mir jetzt zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Baldauf.
Ja, hallo Herr Glinski und ein Hallo an alle Zuschauer da draußen und danke erstmal für die Einladung und ja, bitte haben Sie etwas Nachsicht mit mir. Das ist mein erstes Interview, was ich überhaupt im TV mache. Und ja, und danke nochmal für die Einladung.
Ich denke, es wird nicht das letzte Interview sein, das Sie geben, denn die Sache, die Sie jetzt angeschoben haben, ist einfach zu groß. Aber Hand aufs Herz, Herr Baldauf, ist die nächste Demonstration in Berlin wirklich etwas anderes, was sich unterscheidet von dem, was es bisher gab? Und haben Sie das Gefühl, dass sich in Deutschland gerade etwas Grundsätzliches zusammenbraut?
Herr Glinski, ich denke, es braut sich nicht zusammen. Ich denke, der Sturm ist mittlerweile da. Ich habe durch die Community in den letzten Wochen wirklich mit vielen, vielen Menschen gesprochen. Ich habe mir viele Probleme angehört und habe tatsächlich viele Fragen beantwortet. Und im Endeffekt ist man immer wieder auf denselben Punkt gekommen. Die Leute sind wütend, die Leute sind sehr, sehr wütend und ja, und sie sind wütend auf die Politik, sie sind wütend auf die Arroganz, die von der Politik ausgetragen wird gegen das Volk. Und ich denke, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo alle mittlerweile merken, wir müssen was machen. Und deswegen denke ich, dass an dem 8.6., dass wir da was bewirken können.
Was unterscheidet denn Ihre Demonstration von den vielen Protesten, die irgendwann wieder verpufft sind? Warum sollte ausgerechnet dieser 8. Juni mehr werden als nur einer von vielen weiteren Aufmärschen?
Ja, was unterscheidet unsere Demonstration? Da möchte ich gerne mal, diese Frage habe ich in der Community schon mal gestellt und ich würde da gerne mal einfach zwei Antworten, die da gesprochen wurden oder die da geschrieben wurden, würde ich gerne mal vorlesen. Und zwar, die erste Antwort ist da, das war ein junger Mann, der hat geschrieben, ich war noch nie auf vielen Demos, aber ich denke, dieses Projekt ist etwas ganz Besonderes, weil hier ein Miteinander und einen Zusammenhalt gegen das System gibt. So wie es zurzeit in der Politik läuft, kann es und darf es nicht weitergehen. Die Kleinen werden immer mehr geschröpft, während die Großen mittlerweile beide Hände in den Taschen der Steuerzahler haben und ein Umdenken der obersten Etage nicht mehr stattfindet. Die Politik muss endlich wieder für das Volk gemacht werden. Und der zweite Kommentar war, da schreibt einer, ich bin seit Corona auf einigen Demo-Seiten unterwegs gewesen, aber keine hat mich so abgeholt wie diese Seite hier. Hier hat man mittlerweile ein Gefühl, ein Teil von dem ganz Großen zu sein. Es gibt Lieder, es gibt Beiträge und mittlerweile schließen sich immer mehr größere Organisationen an. Es gibt so viele unterschiedliche Menschen hier und unterschiedliche Ansichten und Meinungen. Trotzdem haben wir alle ein gemeinsames Ziel, was verbindet. ich hatte schon langsam den Glauben in unser Volk verloren. Menschen hatten keine Hoffnung mehr. Und dann kamst du und hast mit deiner Art und diesem Projekt hier endlich geschafft, die Menschen wieder zusammenzubringen. So, das waren so zwei Meinungen und die würde ich einfach so im Raum stehen lassen. Ich fand das echt gut.
Über Ihre Bewegung und Ihre Initiative, auch über die Seite, werden wir gleich noch sprechen. Zunächst eine Frage, die sicherlich auch viele Zuschauer beschäftigt. Was sagen Sie denn einem Zuschauer, der denkt, demonstrieren, das bringt doch sowieso nichts mehr?
Ja, was sage ich ihm? Ja, das Demonstrieren an sich bringt auch so nichts mehr. Also wenn wir Samstag nach Berlin fahren und eine Demonstration aufrufen, wird es so nichts bringen. Wir fahren dorthin und wollen eigentlich nicht demonstrieren. Wir wollen im Endeffekt an dem 8.6. ein Stoppschild dahinstellen und sagen, pass auf Leute, so geht es nicht weiter. Und ja, das Volk muss sich endlich wieder zusammenschließen. Wir müssen wieder zusammenfinden und das wollen wir an dem 8. erreichen. Und deswegen ist auch dieses Projekt 1 Million zustande gekommen, weil dann werden wir auch gehört. So ist unsere Meinung dazu.
Sie nennen ja Ihre Initiative Einigkeit für Deutschland. Das klingt ja fast versöhnlich. Gleichzeitig erleben wir aber ein Land, das gesellschaftlich tiefer gespalten wirkt als jemals zuvor. Wie soll diese Einigkeit überhaupt noch entstehen?
Ja, wissen Sie, warum die Einigkeit bei uns in der Gruppe so gut funktioniert? Weil wir von Anfang an eigentlich die Parteipolitik komplett außen vor gelassen haben. Wir sind parteipolitisch komplett ohne jegliche Zugehörigkeit an das Thema rangegangen. Und ja, und die Politik ist unserer Meinung nach, die ist der einzige Punkt, warum das Volk überhaupt gespalten ist. Es gibt rechts, es gibt links immer wieder diese Einordnungen. Und die Medien haben dazu noch einen großen Teil beigetragen. Und ja, diese Spaltung muss jetzt endlich aufhören. Und deswegen haben wir diese Gruppe oder diese Gruppe ins Leben gerufen und haben uns eigentlich dafür verpflichtet, den Kampf gegen diese Spaltung anzunehmen. Und ja, mittlerweile bin ich der Meinung, dass wir ein einzigartiges Projekt da gestartet haben, was so gut angenommen wird und in 3 Wochen so stark gewachsen ist, dass wir jetzt heute oder gestern Abend, glaube ich, schon bei 21.000 Menschen standen. Und ja.
21.000 Menschen organisiert in einer Facebook-Gruppe, darüber hinaus viele, viele WhatsApp-Gruppen, in denen man sich austauscht, vorbereitet. Sie haben auch schon erwähnt, dass sich einige Bewegungen angeschlossen haben. Können Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Welche Bewegungen sind das?
Ja, also das sind keine Bewegungen. Das ist zum Beispiel die Initiative Mittelstand hat sich angeschlossen. Das ist eine große mittelständische Initiative. Da haben sich ganz viele Firmen versammelt und haben im Endeffekt sich da, ja, wie kann man sagen, in einem Verein zusammengefunden. Ne? Das sind ganz viele Firmen, die da sich koordinieren und machen. Und die haben sich angeschlossen. Die haben uns die Unterstützung angeboten. Zum Beispiel sei es mit einer Musikanlage für Berlin und so weiter. Und auch der Mittelstandsinitiative wird es einen Sprecher geben aus den Firmen, der dort eine Rede halten will. Und ja.
Es gibt ja auch so Bewegungen in Städten. Ich bin selbst in einer Graswurzelbewegung, wie ich sie gerne nenne, dabei. Rosenheim steht auf, es gibt München steht auf, es gibt Hamburg steht auf. Haben Sie auch aus diesen Lagern bereits Zusagen für eine Teilnahme?
Ja, aus diesen Lagern haben wir Zusagen bekommen. Da gibt es sogar ein kleines Video auf unserer Gruppe. Da sind die ganzen Flyer gestaltet worden für die einzelnen Gruppen. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, es sind mittlerweile so viele. Das Video geht über 2 Minuten. Da müsste jeder einfach mal reingucken. Es sind jetzt auch Konvoiplanungen in Arbeit. Also wir arbeiten aktuell an einer interaktiven Karte auf Maps, wo man sieht, wo sich Leute treffen, Fahrgemeinschaften bilden. Weil das Thema war ja auch immer die hohen Benzinkosten. Ne? Macht eine Fahrt nach Berlin Sinn mit den hohen Benzinkosten? Und da haben wir halt eine Grundlage geschaffen, dass wir Fahrgemeinschaften anbieten, dass wir Busreisen mittlerweile schon anbieten. Also es sind Busse, die organisiert werden. Dazu gibt's Flyer, dazu gibt's ein Video. Da kann man sich auf der Gruppe ganz stark informieren. Unter Dateien gibt's eine Postleitzahlenliste, wo man tatsächlich auch die Fahrgemeinschaften koordinieren kann. Und ja, also es hat sich tatsächlich wirklich grandios entwickelt. Die Leute haben endlich wieder eine richtige coole Aufgabe und arbeiten alle zusammen. Das ist aus jedem Lager. Ja, das ist toll, das zu sehen.
Sie haben vorhin auch schon mal die Medien erwähnt. Rechnen Sie denn damit, dass die Medien und auch die Politik versuchen werden, die Demonstration klein zu reden oder dass man ihnen am Ende sogar noch ein politisches Etikett verpasst?
Ja, Dass wir denken, dass das nicht ausbleiben wird. Das ist ja, wenn man sich die letzten Demonstrationen, die so gelaufen sind, anguckt und die Verläufe anguckt, wie sich das entwickelt hat, ist das ja immer in irgendeine politische Richtung gedrückt worden, sei es links, sei es rechts. Wir haben versucht mit unserer Gruppe tatsächlich dadurch, dass wir parteilos rangegangen sind und haben auch wirklich alle Parteithemen aus den Diskussionen rausgehalten, haben wir versucht, so wenig Angriffsfläche wie möglich zu schaffen, dass wir keine Zuordnung zu einer Partei bekommen oder zu einer Richtung. Ja, und ich denke, das ist uns, also bis jetzt ist es uns relativ gut gelungen. Es gibt nicht viele Medienmeldungen, wo gesagt wird oder wo wir in eine politische Richtung gedrückt werden. Ob es am 8.6. noch passieren wird oder ob wir kleingeredet werden, das werden wir sehen. Also ich denke, 1 Million Menschen kann man nicht mehr kleinreden. Und ja, den Rest müssen wir dann halt mal abwarten.
Na, die wichtigste Frage, die sich wahrscheinlich alle stellen, ist, was müsste nach dem 8. Juni konkret passieren, damit Sie sagen, Herr Baldauf, dieser Tag war kein Symbol, sondern ein Wendepunkt.
Genau. Ja, also man muss dazu sagen, die Community hat ja von Anfang an mitgearbeitet. Wir haben von Anfang an immer versucht, die ganze Community, die ganzen Leute einzubinden. Daraufhin wurde ein Plan erarbeitet. Dieses Konstrukt heißt bei uns ein 11-Punkte-Plan. Da gibt es Forderungen an die Politik. Also da wurden eigentlich alle Community-Mitglieder gefragt, passt auf, wie können wir dieses Land wieder auf die Gerade bringen? Da wurde diskutiert, wurden Ausarbeitungen gemacht. Welche Punkte müssen jetzt angegangen werden in Deutschland? Was müssen wir machen, damit es endlich wieder funktioniert? Und ja, und diesen Punkt, den wollen wir am 8.6. der Politik übergeben. Es wurden auch an alle Politiker, an alle Fraktionen Einladungen geschickt, per Brief, per E-Mail. Es wurden alle Bundestagsfraktionen und Vorsitzende eingeladen, an dem 8.6. bitte anwesend zu sein, dass wir diesen Plan auch übergeben können. Und aus dem Plan fordern wir an dem 8.6. eine Umsetzung von mindestens vier Punkten. Und zwar ist das unser Punkt 1, der wichtigste Punkt ist der Rücktritt der aktuellen Bundesregierung und sofortige Neuwahlen. Und ja. Der Punkt 2 ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, den wir haben. Und zwar ist das die direkte Demokratie im Sinne des Schweizer Modells. Dazu wird es zu dem 8.6. noch einen Entwurf zur Grundgesetzänderung geben, den wir mit einbringen werden. Wir versuchen es erstmal über die Regierungspartei, über die CDU einzubringen. Eine Grundgesetzänderung benötigt immer eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Wir werden den Gesetzesentwurf vorschreiben. Wir werden den schon fertig machen, dass er im Endeffekt an dem Tag nur eingebracht werden muss. Und ja, und dann müssen wir mal gucken, welche Fraktionen denn dem zustimmen, der direkten Demokratie. Das Schweizer Modell beinhaltet Volksentscheide und Volksbegehren zu jedem politischen großen Thema. Also man kann im Endeffekt, das Volk bestimmt bei allen Themen mit. Und das ist eigentlich so unser Punkt, den wir sehen, der tatsächlich umgesetzt werden muss, damit dieses Zusammenfinden von diesen Trümmerparteien, also dieses Gestückelungen von den ganzen Parteien und dass das endlich ein Ende hat und dass das Volk ein Mitspracherecht hat, wer hier regiert und wie das aufgebaut wird. Ja, dann haben wir Punkt 3. Das ist die sofortige Abschaffung der CO2-Bepreisung. Die muss sofort umgesetzt werden. Also da gibt's kein Widerreden. Und der Punkt 4 ist die sofortige Senkung der Energiesteuern und für Gas und Elektro, für Netzentgelte und so weiter, dass die Unternehmen im Mittelstand entlastet werden, weil wir haben eine maximale Abwanderung der Industrie, wir haben die höchsten Strompreise, wir haben die höchsten Gaspreise und es passiert einfach nichts und wir verlieren immer mehr Arbeitsplätze im Mittelstand und ja, das sind so die wichtigsten Punkte, die ersten Punkte, die wir eigentlich umsetzen wollen und dafür fahren wir am 8.6. nach Berlin.
Herr Baldauf, wohin können sich denn Menschen wenden, die Sie jetzt ein Stück weit begeistert haben, infizieren konnten für Ihr Vorhaben und die sagen, Mensch, das ist eine schöne Initiative und die Ziele, die sind identisch mit den meinigen. Wo können die sich hinwenden?
Genau, wir haben, die Grundidee war ja diese Facebook-Gruppe, die ist immer noch aktiv, die gibt's, da kann man ganz normal rein, die heißt Einigkeit für Deutschland. Wir haben jetzt mittlerweile zu Facebook auf allen anderen Plattformen das gegen den Gegenpol geschaffen und haben diese Gruppe da auch angelegt. Also wir sind in Instagram, wir sind in TikTok, wir sind in Telegram, wir haben in WhatsApp die Gruppe. Ne? Wir haben eigentlich in allen Social Medias jetzt die Gruppe auch mit angelegt und es gibt eine Website mit dem 11-Punkte-Plan, mit der Gegenfinanzierung dazu, weil wir haben, das muss ich jetzt noch kurz ansprechen, wir haben den Plan erstellt, also die Community hat den Plan erstellt mit den Forderungen und wir haben gesagt, okay, wenn wir nach Berlin fahren, kann die Politik sagen, Leute, das ist nicht finanzierbar, was ihr hier abgebt. Das ist nicht bezahlbar. Und wir haben mit der ganzen Community dazu eine Gegenfinanzierung ausgearbeitet. Für jeden Punkt sogar mit einem Überschuss von 8 Milliarden. Die kann man sich angucken. Die ist öffentlich auf der Gruppe. Die ist öffentlich unter Dateien, bis auf den kleinsten Euro runtergerechnet und erklärt, wie wir das Geld und wo wir das Geld einsparen werden. Und ja.
Spannend.
Also eigentlich sind wir auf allen Medien aktiv. TikTok ist noch ein bisschen vernachlässigt, weil Sie können sich vorstellen, es ist gerade massiv viel Arbeit, die wir hier haben. Wir sind ein ganz kleines Team. Wir sind, wie gesagt, wir sind keine Firma. Wir sind alles Privatpersonen, die das irgendwie nebenbei noch machen. Und ja, wir schauen mal, wie sich's weiterentwickelt.
Abschließende Frage, Herr Baldauf. Wenn Sie jetzt Ihre Zuversicht in Prozent ausdrücken müssten, dass Sie am 8. Juni 1 Million Menschen in Berlin auf der Straße haben. Wie hoch wäre dieser prozentuale Anteil jetzt zu diesem Zeitpunkt?
Dass wir die Million schaffen oder mehr?
Dass Sie die Million schaffen.
Also die Million schaffen wir, definitiv. Also da bin ich bei 100%.
Dann danke ich Ihnen sehr für diese Informationen. Wir drücken Ihnen die Daumen, mögen Ihre Ziele, die Ziele auch vieler deutscher Bürger darstellen, zur Realität werden. Und wenn es Neuigkeiten gibt, bleiben wir in Verbindung. Ihnen alles Gute. Danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen auch für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Dankeschön.
Liebe Zuschauer, ich kenne jede Menge Menschen, die sich seit Monaten eine große Demonstration wünschen, die die Regierung zum Rücktritt bringt. Ob es die von Initiator Marcel Baldauf sein wird, hängt auch von Ihnen ab. Machen Sie sich am 8. Juni selbst auf den Weg nach Berlin? Organisieren Sie noch einige Mitstreiter, die Sie begleiten? Chartern Sie einen Bus und motivieren Sie Ihre gesamte Graswurzelbewegung für eine Fahrt in die Hauptstadt? Investieren Sie einen Montag, um die Wende in Deutschland mit einzuleiten? Lassen Sie Ihren Betrieb stillstehen und fahren mit Ihrer gesamten Belegschaft nach Berlin, um die Gelegenheit zu nutzen, Ihrer Regierung zu sagen, so nicht. Unabhängig davon, was Sie selbst am 8. Juni unternehmen, könnten Sie diese Sendung mit Ihren Freunden und Bekannten teilen, um der Initiative noch mehr Aufmerksamkeit zu bescheren. Der Frust bei den Menschen sitzt extrem tief. Das machen die aktuellen Umfragen mehr als deutlich. Die latente Kriegspropaganda, die mittlerweile selbst 70-Jährige als Kanonenfutter vorsieht, die hohen Sprit- und Energiepreise, eine völlig desaströse Gesundheitsreform, ein Kanzler, der den Bürgern mit jeder zweiten Aussage signalisiert, dass sie ihm völlig egal sind, eine Ministerin Baas, die im Bundestag dreist lügt und behauptet, niemand wandert in unser Sozialsystem ein, die fortschreitende Deindustrialisierung des Landes durch einen Finanzminister, der in der freien Wirtschaft noch nicht einmal die Kaffeekasse eines Kleinstbetriebes verantworten dürfte. All diese Themen haben bei Millionen Menschen die Fäuste zum Ballen gebracht. Vielleicht kommt die Initiative Einigkeit für Deutschland daher exakt zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin gespannt und werde die weitere Entwicklung aufmerksam beobachten. Und damit komme ich zu meinen 3 obligatorischen Bitten an Sie, verehrte Zuschauer. Zunächst die Bitte nach dem kleinsten Teil des Ihnen zur Verfügung stehenden Geldes, um auf 1 mit einer Spende auch weiterhin als Flaggschiff der freien und unabhängigen Medien auf Kurs zu halten. Dafür sage ich schon jetzt herzlichen Dank. Meine zweite Bitte lautet, nutzen Sie die Kommentarfunktion, um uns Ihre Meinung zu den Aussagen von Dr. Maaßen und zur geplanten Großdemonstration mitzuteilen. Zum einen interessieren mich Ihre Fragen und Ansichten, zum anderen schlagen wir damit dem Algorithmus ein Schnippchen und steigern die zweifellos wichtige Reichweite. Und meine dritte Bitte, kennen Sie schon, teilen Sie diese Sendung weitläufig und tragen Sie mit dazu bei, dass auf 1 noch bekannter wird und noch mehr Menschen aus dem Tiefschlaf erweckt. Damit sage ich einmal mehr Danke für Ihre großartige Unterstützung. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie senkrecht.